Wir kommen zur Lesung und hören dazu aus Micha 6, Altes Testament, Prophet Micha, bei den kleinen Propheten zu suchen, Micha 6, die Verse 6 bis 13. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Fragezeichen im Sinne einer betonten Antwort, Aussage, natürlich genau das. Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott. Die Stimme des Herrn ruft der Stadt zu, und Weisheit ist es, auf deinen Namen zu achten. Hört auf die Zuchtrute und auf den, der sie bestellt hat. Ist immer noch unrechtes Gut im Haus des Gottlosen und das verfluchte, schwindsüchtige Eva, nämlich das betrügerische Maß, gemeint, kann ich rein sein bei unrechter Waage, wenn falsche Gewichtssteine im Beutel sind, weil denn ihr Reichen so gewalttätig sind, und ihre Einwohner Lügen reden und falsche Zungen in ihrem Mund haben, so will ich auch dich krank schlagen, dich verwüsten um deiner Sünde willen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch heute wieder in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Danken dir für jeden, den du auf dem Weg hierher bewahrt hast, auf der Fahrt. Für diejenigen, die von zu Hause aus mit zuhören und zuschauen, mit uns verbunden sind, lass du sie mit uns gesegnet sein. Auch diejenigen, die krank und einsam zu Hause liegen, bewahre du sie, sei du ihnen nahe. Und wir bitten dich jetzt auch für dein Wort, dass du ihm Kraft und Vollmacht schenkst, an uns allen zu wirken, wozu du es gesandt hast. Dass wir Trost, Mut, Zuversicht bekommen in dieser schwierigen Zeit, gestärkt werden in der Beziehung mit dir und diejenigen, die noch nicht den entscheidenden Schritt in ein Leben mit dir hineingetan haben, lass doch heute dein Wort dazu beitragen und es geschehen, dass sie es tun, möglichst viele und gerettet werden vor deiner Zuchtrute und zu denen gehören, für die du doch die Strafe schon getragen hast am Kreuz von Golgatha, dass sie es nicht unnötigerweise nochmal tragen, aus eigener Sturheit, aus Stolz, aus Unbeugsamkeit, sondern dass wir uns demütigen vor dir, alle miteinander. Dir sei Lob und Dank. Und dass du bewahrend, segnend deine Hände um uns und über uns hältst in diesem Gottesdienst. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Und nochmal ein paar Hinweise zum Livestream. Wir sind jetzt ja dann mit dem ganzen Livestream nur noch auf Odyssee und seit dieser Woche, wenn es alles gut klappt. Die Brüder haben aber enorm viel gearbeitet in der vergangenen Woche, auch auf Telegram, auf dem Telegram-Kanal des Netzwerks Bibeltreuer Christen. Der ist schon eingerichtet und hat schon einige entsprechende Mitglieder. Dazu ist zu sagen, bei den Telegram-Odyssee kann man mit YouTube einfach zum Anschauen anklicken. Zum Kommentieren muss man sich anmelden. Bei Telegram muss man auch auf dem entsprechenden Kanal, wenn ich richtig informiert bin, sich als Mitglied anmelden. Telegram war von vielen gewünscht, Problem war, aber auch da haben unsere ITler gearbeitet, dass die Bitrate wohl zu hoch war für mittelmäßige bis schlechtere Mobilfunkverbindungen, haben viele gesagt, macht's doch bitte auch auf Telegram. Und jetzt hoffen wir, dass das alles vollends gut und reibungslos klappt und unserem Technikteam an dieser Stelle auch einen ganz, ganz herzlichen Dank. Der übliche Weg auch für die Zukunft, für diejenigen, die noch auf YouTube sind, oben rechts in den Button klingen, Evangelische Freikirche Homepage, dann kommt doch zur nächsten Seite, Predigtendateien oben direkt anklicken, dann kommt doch wieder zu einer Seite, Predigtarchiv 2021, da ist der aktuelle, aktive Link von Odyssee. Und es ist gut, wenn ihr diesen Weg üblicherweise wählt, auf der Internetseite der Gemeinde oben aktuell, weil wenn irgendwann mal wieder notwendig sein sollte, dass man wechselt, weil Odyssee abgeschaltet wird, sonst irgendwas passiert oder so, oder auch ein Kanal, der vielleicht technisch einfach wesentlich besser sein könnte, man weiß es ja nie, dann führt euch dieser Link immer auf die richtige Stelle. Genau. Und für diejenigen, die im Zweifel noch kein Bild haben, aktuell oben auf den Aktualisierungsbutton klicken. Und damit kommen wir zum Predigttext aus Offenbarung 8, die Verse 1 bis 5. Ich hatte ursprünglich das ganze Kapitel anvisiert bis Vers 12, aber ich habe dann kurzfristig gestern noch gemerkt, dass das zu viel wird. Und wir schauen uns nur die ersten 5 Verse an. Das reicht für heute und den Rest, so Gott will. Und wir leben dann in 3 Wochen, wenn ich wieder im Dienst bin. Offenbarung 8, die Verse 1 bis 5, die Stille vor dem Sturm. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Zunächst noch ein Nachtrag zur Predigt vom vergangenen Sonntag. Da ging insbesondere ein 7-minütiger Ausschnitt mit dem Hinweis, dass Geimpfte nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen Ausnahmeverordnung als Ungeimpfte gelten, sobald sie Symptome von Corona zeigen. 100.000-fach durchs Netz war ich nicht verantwortlich, haben irgendwelche Leute rausgeschnitten und dann eben ins Netz gestellt. Als Reaktion hat dann eine Gruppe von Anwälten darauf hingewiesen, dass diese Definition nicht allgemein, sondern nur für diese Ausnahmeverordnung gelte. Und weil ich verschiedentlich darauf angesprochen wurde, hier noch ein paar Sätze dazu. Zunächst bestätigen damit diese Anwälte, dass im Geltungsbereich dieser Verordnung der Geimpfte per Definition zum Ungeimpften erklärt wird, sobald er Symptome wie Husten etc. zeigt. Abgesehen davon dürfte der Hinweis, dass diese Definition nur für diese Ausnahmeverordnung und nicht allgemein gilt, formalrechtlich zutreffend, praktisch aber eher eine juristische Augenwischerei und irrelevante Spiegelfechterei sein. Denn, ich habe mir es nochmal genauer angeschaut, diese Ausnahmeverordnung regelt de facto umfassend, wer im Alltag als Geimpfter gilt und behandelt wird und wer nicht. Es ist also schon mal ganz schwierig, den Geltungsbereich dieser Ausnahmenverordnung überhaupt präzise abzugrenzen. Und ihre Begriffsbestimmungen dürften deshalb, soweit ich das sehe, auch umfassend zur Anwendung finden. Also Anwendung finden und zur Anwendung kommen. So regelt zum Beispiel, das sehen wir ein praktisches Beispiel gleich dafür, Paragraph 2, Satz 3 dieser Verordnung, dass ein Impfnachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung erst vorliegt und man deshalb auch erst als geimpft gezählt wird, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind, hatte ich letzten Sonntag auch darauf hingewiesen, auch Bestandteil dieser Verordnung. Auch diese Definition gehört also formalrechtlich zur genannten Verordnung, findet aber ganz allgemeine Anwendung, soweit ich informiert bin. Ich weiß nicht, ob diese Definition anderswo auch nochmal gemacht wurde. Sie findet allgemeine Anwendung, soweit ich informiert bin, auch und insbesondere bei der Bewertung mutmaßlicher Impfschäden, dass die eben noch nicht gezählt werden, sobald die in den ersten 14 Tagen gegebenenfalls auftreten, weil man dann noch gar nicht als geimpft gilt, soweit ich informiert bin. Auch sogenannte Impfdurchbrüche. Wenn man an Corona erkrankt oder positiv getestet wird innerhalb der ersten 14 Tage, weil man eben noch nicht als geimpft gilt in den ersten 14 Tagen. Dabei haben diese Dinge mit den Ausnahmeregelungen dieser Verordnung nicht das Allergeringste zu tun. Das heißt, es zeigt, wie allgemein sie Anwendung finden durften, diese Definitionen. Insbesondere aber auch Paragraph 10 dieser Ausnahmenverordnung, der regelt die Ausnahmen von Absonderungspflichten, die auch im pflegerischen und im Krankenhausbereich relevant sein dürften. Und ich gehe davon aus, bis zum Erweis des Gegenteils, dass auch hier im medizinischen Alltag deshalb diese Verordnung zum Tragen kommt. Aber, und das ist das Entscheidende, all diese Überlegungen treffen den Kern der Sache noch nicht einmal im Ansatz. Ich sage es nochmal, ist ganz wichtig. All diese Überlegungen treffen den Kern der Sache noch nicht einmal im Ansatz. Denn der Kern der Sache ist doch, dass ganz egal für welchen Anwendungs- und Geltungsbereich hier eine Begriffsbestimmung vorgenommen wird, die in sich eine dreiste Lüge darstellt. Darum geht's. Ein Geimpfter wird ganz einfach und dreist zum Ungeimpften erklärt, in dem Moment, wo er Symptome bekommt. Aber liebe Geschwister, und das ist eine dreiste Lüge, denn ein Geimpfter bleibt doch ein Geimpfter, auch wenn er mit einer schweren Lungenentzündung, Hustenkrämpfen, Fieberschüben und Schüttelfrost in den letzten Zügen liegt, dann bleibt er doch trotzdem ein Geimpfter. Und das ist die dreiste, die ungeheure Lüge, um die es hierbei doch geht. Und die einzig wirklich relevante Frage, meines Erachtens auch aus juristischer Sicht, war diese Definition, die in sich ohne Zweifel eine Lüge darstellt, der Sache wegen denn überhaupt erforderlich? Und diese Frage lässt sich mit einem glasklaren Nein beantworten. Denn Paragraph 1 dieser Ausnahmenverordnung, Absatz 3, Sätze 1 und 2, ist bereits unmissverständlich geregelt, die in dieser Verordnung vorgesehenen Erleichterungen und Ausnahmen gelten nicht für Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen oder Satz 2, bei denen eine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist. Hier ist bereits ausdrücklich und unmissverständlich gesagt, dass die Ausnahmen dieser Verordnung nicht gelten für Personen mit entsprechenden Symptomen, auch wenn sie geimpft sind, denn die sind nicht ausgenommen. Wenn man der Meinung wäre, dass man es noch absoluter, noch unzweifelsfreier hätte sagen müssen, dann hätte man ganz einfach an dieser Stelle hinter Personen einfügen können, auch nicht für Geimpfte, Getestete und Genesene. Also für den, der es ohne diesen Einschub nicht kapiert, wäre es dann absolut völlig unzweifelfrei explizit nochmal gesagt worden. Hätte gereicht. Und man hätte nicht eine durch und durch verlogene Definition erfinden müssen. Aber genau das wollte man nicht. Davon gehe ich aus. Denn die Corona-Spritze vermittelt doch vollen Impfschutz. Wie man doch in den Medien und Politik nicht müde wird zu betonen, vollen Impfschutz. Von 90-95% ist die Rede. Und die Boosterimpfung soll diesen Impfschutz noch verzehnfachen, war zu lesen. Man kommt dann auf sage und schreibe 900-950% Impfschutz. Stellt euch das mal vor. Und bei so unvorstellbar viel Impfschutz kann man doch nicht eine Person mit so einem Impfschutz zusammen mit Krankheitssymptomen, die ja dann gar nicht mehr auftreten können. Ist ja ganz klar. Also bei 950% Impfschutz, da geht nichts mehr. Da kann man doch nicht, indem man jetzt Krankheitssymptome mit diesem Impfschutz in einem Atemzug nennt, den Eindruck erwecken, als wäre dieser Impfschutz vielleicht doch keine 900-950. Gut, okay, sind noch nicht alle 9-3-fach Geimpfte, viele haben nur 90-95%. Ja, aber versteht, darum geht's. Oder etwa die Zuverlässigkeit des Tests in Zweifel ziehen, indem man ausdrücklich die Möglichkeit formuliert, dass negativ Getestete, ebenso wie Personen mit vollem Impfschutz, Corona-Symptome aufweisen könnten. Deshalb hat man lieber eine total verlogene Definition geschaffen, die selbstverständlich in sich voraussetzt, dass es sich bei Personen mit Corona-Symptomen nur um Ungeimpfte handeln kann. Denn im Grunde sagt sie ja genau das. Zumindest vermittelt sie diese Botschaft mehr oder weniger subtil oder auch nicht subtil. Ob es nun diese Definition ist, auf die Politiker und sonstige Verlautbarer sich stützen, wenn sie ziemlich sicher wahrheitswidrig behaupten, wir hätten eine Pandemie der Ungeimpften und auf den Intensivstationen würden vor allem ungeimpfte Corona-Kranke ums Überleben kämpfen, oder ob sie einfach so mutmaßlich dreist lügen, das kann ich natürlich nicht abschließend beurteilen. Aber lassen wir damit den Wust von Lügen und Täuschungen der Unrechtherrschenden hinter uns und wenden uns dem heutigen Predigttext zu. Das siebte Siegel wird jetzt geöffnet. Wir rufen uns kurz nochmal in Erinnerung, was in der Offenbarung bisher geschah. Wir sind jetzt immerhin schon bei Kapitel 8. Und gerade weil die Offenbarung in sich auf den ersten Blick nicht ganz leicht strukturiert ist, nicht leicht überschaubar, tut man gut daran, sich immer wieder eine Zäsur zu verschaffen. Wo sind wir eigentlich? Kapitel 1 enthält den Eingangsgruß und sieht Christus zwischen seinen Gemeinden, den sieben Leuchtern, der die sieben Gemeinden in Gestalt der sieben Sterne, ihre Repräsentanten, in seiner rechten Hand hält. Das ist, was Johannes gesehen hat, Offenbarung 1, Vers 19. Darauf folgt in den Kapiteln 2 und 3, was ist, die sieben Sendschreiben an die Gemeinden. Und dann ab Kapitel 4, was nach diesem geschehen muss, beziehungsweise soll, zunächst mal. Der Blick auf das, was in Zukunft noch geschehen muss, beginnt mit einer ausgiebigen Schau in den himmlischen Thronsaal in den Kapiteln 4 und 5. Erst nachdem umfassend geklärt ist, von wem und von wo alle weiteren Ereignisse ausgehen und gelenkt werden, werden die sieben Siegel gebrochen. Deshalb dieser erste wichtige Einschnitt, Kapitel 4 und 5, Blick in den Thronsaal. Das Lamm, die versiegelte Buchrolle und so weiter. Die ersten vier Siegel, Kapitel 6, rufen dann die vier apokalyptischen Reiter hervor. Das fünfte Siegel zeigt die Seelen der Märtyrer unter dem Altar am Thron Gottes. Sie rufen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und sie bekommen zur Antwort, dass sie noch eine kleine Zeit abwarten, Ruhe bewahren sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Bei diesen, die auch noch getötet werden sollten, ist sicher an die in Offenbarung 20, Vers 4 genannte Gruppe zu denken. Das sechste Siegel zeigt die gigantischen Katastrophen am Himmel und auf der Erde unmittelbar vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, die sich dann mit dem Ausgießen der siebten Schale ereignen werden. In der siebten Schale sind im Prinzip dann die sieben Posaunen, in der siebten Posaune die sieben Schalengerichte enthalten. Das bestätigt alles meines Erachtens, dass die Siegel vor allem zusammenfassend schauen auf das, was kommen wird. Es sind vordergründig diese vier Reiter, die Verführung und Verwüstung, Tod und Verderben über die Erde bringen, aber sie werden eben vom Thron Gottes ausgerufen, um dann ab dem Blasen der ersten Posaune ihr unheilvolles Werk zu vollbringen. Bevor diese Gerichte losbrechen, wird Einhalt geboten. Kapitel 7. Bis nämlich die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels zur Bewahrung versiegelt sind. Dann sieht Johannes ebenfalls vorausschauend die unzählbare Schar der Gläubigen aus allen Nationen am Thron Gottes, die aus der großen Bedrängnis kommen. Das hatten wir letzten Sonntag. Und auch danach, wieder ganz wichtig, auch danach brechen die Gerichte Gottes noch nicht unmittelbar los. Wir haben nochmal mit unserem heutigen Abschnitt, Offenbarung 8, 1 bis 5, einen Einschnitt, ein Innehalten mit dem Öffnen des siebten Siegels, nämlich die Stille vor dem Sturm, wie ich es als Thema überschrieben habe. Die Stille vor dem Sturm. Und als es, nämlich das Lamm Jesus Christus, das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Das Brechen der ersten 6 Siegel hat ja enorm viel Aktivität ausgelöst. Die 4 apokalyptischen Reiter, die Seelen der Märtyrer unterm Altar, die gigantischen globalen und kosmischen Katastrophen des Endes, die Versiegelung der 144.000, die unzählbare Schar am Thron Gottes, das war ein Feuerwerk an Ereignissen und Eindrücken in nur 2 Kapiteln. Und es war nur die Vorschau. Bevor dieses Feuerwerk nun tatsächlich gezündet wird, wird jetzt der Schalter umgelegt auf absolute Stille. Nichts rührt sich mehr. Nicht mal eine Stecknadel fällt auf den Boden. Versuchen wir uns das mal wirklich ganz real vorzustellen. Absolute Stille im gesamten himmlischen Thronsaal. Da sitzt der Allmächtige, das Lamm auf dem Thron, die 4 Wesen drumherum, die 24 Ältesten und die Myriaden an Engeln, die Seelen der Märtyrer. Eine unvorstellbare Zahl, ein riesiger weiter Raum, sonst hätten die gar nicht alle Platz. Und absolute Stille, nichts rührt sich. Nicht mal das Ticken einer Uhr, tak, 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 nichts. Eine halbe Stunde lang. Bei besonderen Anlässen gibt es bei uns ja einzelne Gedenkminuten. Und da scharren die Leute schon mit den Hufen, stehen da, drehen Däumchen, gucken rum etc. Der Himmel hält 30 Gedenkminuten, der ganze Himmel. Wir spüren die immense innere Erschütterung und Betroffenheit der gesamten himmlischen Welt angesichts der nun kommenden Ereignisse. Was nun kommt, kommt nicht vom Herzen Gottes. Ich vermute, dass das auch ganz viel mit dieser Stille zu tun hat. Gott tut, was er nun tun muss, gewissermaßen nicht mit seiner Rechten. Denn die Rechte tut das, was seinem Eigentlichen, seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Menschenfreundlichkeit entspricht. Jetzt aber kommt seine Linke zum Einsatz, die im Grunde widerwillig tut, was nun sein muss. Um die satanische Bösartigkeit, welche die ganze Erde heimgesucht, welche die ganze Menschheit geknechtet und unterworfen hat, in furchtbaren Zorngerichten zu strafen und zu vernichten. Wie gesagt, die sprichwörtliche Stille vor dem Sturm. Wenn wir in diesen Tagen Bilder sehen, wie irgendwo irgendwelche Tornados wüten, wo sie sonst üblicherweise nicht wüten, dann sind diese Tornados, liebe Geschwister, wirklich nur nicht mal laue Lüftchen im Vergleich zu dem, was dann losbricht. Erich Nebel schrieb dazu, wir merken, dass nicht Religion Opium ist, sondern die moderne Aufklärung, die über diesen unentrinnbaren Tatbestand der Gerichte Gottes hinwegtäuscht und damit den modernen Menschen hindert, sich klar mit dem auseinanderzusetzen, was für ihn einmal das Allergewisseste ist. Das Gericht Gottes, das muss ja jedem Menschen klar sein und das ist das Schlimme an der modernen Verkündigung, dass das den Menschen vielfach nicht mehr gesagt wird. Jeder geht, ob er daran glaubt oder nicht, unzweifelhaft dem Gericht Gottes entgegen. Schnäbel weiter, wenn es doch bei uns allen auch einmal solch eine tiefe, große Stille gäbe, in der das Zittern vor dem Gericht Gottes einsetzen und uns alles zum Bewusstsein bringen könnte, was Gott in unserem Leben Sünde nennt. Das Stille werden vor Gott hat in der Bibel eine ganz große Bedeutung. Sie ist letztlich der Ausgangspunkt für jeden Segen, der von Gott kommt, dass zunächst ein Mensch vor dem Allmächtigen stille geworden ist, sein Urteil über sich anhört, diesem Urteil Recht gibt, sich darunter beugt, kommen zum Schluss nochmal dazu. Hier aber wird nicht der Mensch stille vor Gott, hier wird Gott selbst still in tiefster Erschütterung und in tiefstem Erbarmen über seine Schöpfung und mit ihm die ganze himmlische Welt. Wir merken, zumindest empfinde ich es persönlich so, wie unglaublich schwer es Gott fällt, trotz seines allmählich ja mächtig aufgestauten Zorns über alles satanisch Böse. Gott sitzt ja nicht teilnahmslos auf seinem himmlischen Thron. Der wird ja zornig und immer zorniger im Blick auf das satanisch Böse, was er auf dieser Welt sieht. Aber der kocht eben so langsam hoch, wie im Sicko. Ja? Können wir uns ganz praktisch vorstellen. Erst das erste rote Ringchen erscheint, dann das zweite rote Ringchen. Und wenn das dritte rote Ringchen erscheint, dann weiß die Hausfrau, jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich einen Topf von der Platte nehme. Aber es fällt ihm sichtbar schwer, nun wirklich erbarmungslos zuzuschlagen. Es wirkt, als müsse er sich selbst in dieser Stille erst innerlich vollends durchringen, nun tatsächlich zu diesen furchtbaren Gerichten über Satan, den Antichristen und die Menschheit, die sich dem Bösen unterworfen hat, zu schreiten. Und es ist ja tatsächlich so, dass die nahezu komplette Menschheit sich dann zu Mittätern des Bösen gemacht haben wird. Wir erleben es heute schon, und ich habe auch schon darauf hingewiesen, tu es immer wieder, dass wohl jeder, der die ziemlich sicher und nahezu ausnahmslos grundgesetzwidrigen und damit rechtsunwirksamen Corona-Terrormaßnahmen mit umsetzt, sich des Straftatbestands der Nötigung schuldig macht. Und das ist etwas zutiefst satanisch Perfides. Denn dieser Corona-Terror macht damit aus fast der gesamten Menschheit eine Masse von Straftätern, von Menschenverächtern, die andere zwingen, hinter der Maske fast zu ersticken, ihren Körper mit erhöhten CO2-Werten langsam aber sicher zu vergiften und ihre Organe zu schädigen, ob sie es merken oder nicht. Eine subtile Schädigung tritt auf jeden Fall ein, haben mir verschiedenste Mediziner immer und immer wieder gesagt. Wie die graduell ist, ist eine andere Frage, aber sie tritt ein. Zu Menschenverächtern, Straftätern, aktiven Teilhabern des satanisch Bösen. Und dieses satanisch Böse zieht dabei die diabolische Schlinge so fest zu, dass fast niemand mehr um des eigenen Überlebens willen dieser Schlinge und damit auch dem Mitmachen beim satanisch Bösen und Menschenverachtenden entkommen kann. Und damit wird die Masse der Menschheit und insbesondere auch der christlichen Gemeinden von innen heraus geistlich und moralisch korrumpiert. Versteht ihr, was da auch abgeht? Ist natürlich auch strategisch ungeheuer klug. Der Mensch kann sich ja ab einem gewissen Grad gar nicht mehr eingestehen, dass das Böse ist. Dann hat er mitgemacht. Er muss es ja schön reden, um vor seinem eigenen Gewissen seine eigene Haut zu retten. Und deshalb geben ja auch viele Geimpfte nicht zu, welche Impfschäden sie tatsächlich haben, sondern sagen, es liegt am Alter, war immer schon alt, jetzt bin ich schon über 80 oder über 90 und was weiß ich. Ich kriege das Tag für Tag aus der ganzen Welt mitgeteilt, genau so läuft es. Ob in Deutschland, ob in Ungarn oder in Tansania oder wo auch immer, genau so läuft es bei fast allen. Die haben zum Teil Impfschäden, die liegen absolut auf der Hand, die kriegen es im Zweifel vielleicht sogar vom Arzt bestätigt, sie wollen es nicht glauben. Man will sich selber weiter in die Tasche lügen. Man will ja keine falsche Entscheidung getroffen haben. Und so wird fast die gesamte Menschheit und leider auch fast die Gesamtheit der christlichen Gemeinden und der sogenannten Christenheit, die da mitmachen, von innen heraus geistlich und moralisch korrumpiert. Und letztlich spitzt sich das ganze weitere Geschehen der Offenbarung ein Stück weit auf diese eine einzige Frage zu: Wer vertraut dem Herrn so und folgt dem Guten, auch unter Einsatz seines Lebens, dass er sich konsequent dem Bösen verweigert? Ich denke, wir werden noch Zug um Zug in den weiteren Kapiteln sehen. Letztlich geht es genau um diesen einen Punkt. Der hat natürlich etwas mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun, auch. Und mit der Integrität der Persönlichkeit. Beides. Wer ist dazu bereit, konsequent sich dem Bösen zu verweigern, auch wenn ihn das nicht nur seine Bequemlichkeit, sondern vielleicht auch das Leben kostet? Darum geht's. Und viele stehen ja heute schon an der Frage: Finde ich einen Beruf, kriege ich eine Anstellung nach abgeschlossener Ausbildung, behalte ich meinen Arbeitsplatz, etc. pp. Es geht noch nicht unmittelbar direkt daran, dass man abgemurkst würde. Aber es werden einem die Lebensgrundlagen entzogen und abgeschnitten. langsam aber sicher erwürgt gewissermaßen. Das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Ja? Sag's mal so brutal und drastisch, eine schnelle Kugel in den Kopf ist ein kurzer und schmerzloser, schneller Tod, ja. Aber wenn man über Monate und Jahre physisch und psychisch zugrunde gerichtet wird, das ist wirklich dämonisch, satanisch, böse. Ich wünsche aber niemandem eine schnelle Kugel in den Kopf, bitte, damit niemand was falsch interpretiert. Folgen wir also dem Guten oder dem Bösen? Das Gute, und das ist ganz wichtig, und deshalb haben wir Micha gelesen, Micha 6. Das Gute kennt jeder. Und da gibt es vor dem Allmächtigen in allem Ernst eines Tages keine Ausrede. Da lässt der Allmächtige nicht mal so viel gelten, nicht mal was Schwarzes unter einen kurz abgeschnittenen Fingernagel passt. Durch seinen Propheten Micha ließ Gott uns schon vor fast 3000 Jahren sagen, es ist dir gesagt, Mensch, es ist in dein Herz hineingeschrieben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ich musste heute Morgen nochmal drüber nachdenken. Fordert, es geht nicht um eine beliebige Option. Es geht um eine glasklare Forderung des Allmächtigen. Und wir haben eben zu entscheiden, ob wir den Forderungen, den Schein- und Möchtegern Mächtigen folgen oder der Forderung des Allmächtigen. Was ist gefordert? Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Luther hat den ersten Punkt sehr frei übersetzt, mit Gottes Wort halten. Da steht poen crima, wir kennen es von der Kriminalität. Da geht es wirklich um das Urteil, das unterscheidet, ob etwas recht oder ungerecht ist. Und dann im weiteren Sinne meint es Gerechtigkeit, Recht. Nämlich, das ist hier bei Micha gemeint, was nach sorgfältigem Urteil prüfen und abwägen sich als das Richtige, als Recht und Gerechtigkeit erweist. Das ist die Logik dieses Begriffs. Das heißt, wir sollen sorgfältig wahrnehmen, was um uns herum geschieht, mit offenen Augen. Ehrlich und wahrhaftig, ohne uns selber in die Tasche zu lügen. In welche Entscheidung wir mit welchen Konsequenzen gestellt sind. Die Bibel hält überhaupt nichts davon, blind, ignorant in den Tag hineinzuleben. Gott hat uns, sage ich immer wieder, einen Verstand gegeben. Nicht damit wir den abschalten in der Kirche, draußen an der Garderobe abgeben, sondern damit wir ihn benutzen, auch im Alltag. Das merken wir an solchen Begriffen, da ist überall der Verstand. Natürlich der in die Gefangenschaft, Knechtschaft Christi genommene Verstand, Intellekt. Aber eben doch der Verstand gefragt und mit einbezogen. Verstandesmäßig prüfen. Und dann in der Verantwortung vor Gott, im Wandel mit ihm und unter dem Gebot der Liebe, das Richtige, nämlich Recht und Gerechtigkeit tun. Und eben nicht Unrecht, nicht Freiheitsberaubung, nicht Missachtung der Menschenwürde, nicht die Schädigung Gesundheit anderer, etc., etc., etc. Jedem Menschen, ob rot, ob gelb, ob weiß, ob schwarz oder sonst irgendwas, ist das von Gott gesagt. Und jeder Mensch weiß das in seinem Innersten. Das sagt ihm sein Gewissen, wenn er es noch nicht vollständig totgeschlagen und erwürgt hat. Kann man irgendwann auch. Selbst derjenige, der Gott nicht kennt, dem das Evangelium von Jesus nie verkündigt wurde, der keine persönliche Beziehung Jesus hat, kann seinem Gewissen der Stimme Gottes in seinem Herzen folgen und das Gute tun, das Richtige, Recht und Gerechtigkeit. Sag nicht ich, das sagt genauso die Bibel. Alles läuft also auf die Frage hinaus, ob wir aus Feigheit und Bequemlichkeit, manche vielleicht auch aus Gewinnsucht, oder auch manchmal vielleicht schlicht um des Überlebens willen. Das kann ganz knallhart sein. Das mögen nicht einfach nur moralisch fragwürdige Motive sein. Das können eigentlich zunächst mal ganz berechtigte existenzielle Motive sein, müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber so läuft alles auf die Frage hinaus, ob wir das Falsche tun und so zu Mittätern des Bösen werden, oder ob wir, auch wenn wir Jesus nicht persönlich kennen sollten, so doch seiner Stimme in unserem Gewissen folgen, uns dem Bösen verwehren und das Gute, das Richtige tun, Recht und Gerechtigkeit üben. Leider, und darin lässt Gottes Wort, soweit ich sehe, keinen Zweifel, und da muss ich all denen leider etwas Wermut ins Glas schütten, die meinen, es kämen noch goldene Zeiten auf uns zu und es würde schon bald alles wieder besser. Soweit ich es von der Bibel sehe, wird sich die Masse der Menschheit für den feigen und bequemen Weg des Bösen entscheiden. Aus welchen edlen oder unedlen Motiven auch immer. Und zieht sich damit aber unerbittlich die nun folgenden furchtbaren Zorngerichte Gottes auf den Hals. Und wir brauchen uns nur umzuschauen, und dann bekommen wir es heute schmerzlich und drastisch vor Augen geführt. Das ist ja nicht Zukunftsvision, das ist seit anderthalb Jahren Realität, wovon wir hier reden, zumindest in Teilen. Die Stille im himmlischen Thronsaal ist zu Ende. Ging ja 30 Minuten. Johannes sieht jetzt die sieben Engel, die vor Gott stehen. Die Formulierung setzt offensichtlich eine ganz bestimmte Engelsgruppe voraus. Es wird ausdrücklich der bestimmte Artikel verwendet, die Engel. Nicht irgendwelche Engel, sondern die Engel, die vor Gott stehen. Es sind die sieben Erzengel, da sind sich die Ausleger weithin einig, die im Juden- und Urchristentum weithin bekannt waren. Lukas 1,19 sagt zum Beispiel der Erzengel Gabriel zu Maria, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Da schließt sich also der Kreis, wir sehen diese Engel, die vor Gott stehen, sind die Erzengel, die apokryphen Schriften Tobit und Henoch haben auch noch die Namen der fünf weiteren, außer Michael und Gabriel. Die Posaunen, die nun von diesen sieben Erzengeln geblasen werden, kündigen an, dass Gottes Angriff auf die Welt, die sich Satan ergeben hat, beginnt. Und ich denke, die Formulierung ergeben passt sehr gut. Es spielt am Ende keine Rolle, ob ich mich von Herzen oder zähneknirschend Satan ergeben habe. Dabei ist dabei, mitgefangen, mitgehangen. Ich habe schon gesagt, es wird keine Ausrede gelten. Feigheit vor dem Feind, Bequemlichkeit, auch nicht Angst ums eigene Leben werden als Entschuldigung nicht gelten. Gott sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die Leib und Seele, die den Leib töten können, fürchtet euch vor dem, nämlich dem Allmächtigen, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich zitiere immer wieder mal Bismarck, der gesagt hat, wir Deutschen fürchten nichts außer Gott, auf dieser Welt, außer Gott. Das waren noch Zeiten, wenn es jemals so gewesen sein sollte. Ja? Wenn wir nichts fürchten außer dem allmächtigen Gott, dann ist das eine Grundlage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deshalb sagt die Bibel auch, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Und Luther hat in den Einleitungen zu den 10 Geboten immer begonnen, wir sollen Gott fürchten und lieben. Luther hat ganz genau gewusst, er will keine Angst vor Gott machen. Ging es ihm überhaupt nicht drum. Hat selber in seinen frühen Jahren unter dieser Angst, unter der falschen Angst furchtbar gelitten. Der war der Letzte, der andere in diese Angst treiben wollte. Aber er wusste trotzdem, welche Bedeutung die rechte Gottesfurcht hat. Und wo die Gottesfurcht weicht, in dem Maß nimmt die Menschenfurcht zu. Es wird, wie gesagt, vor Gott weder Feigheit noch Bequemlichkeit noch sonst irgendwelche edlen oder unedlen Motive als Entschuldigung gelten. Und ich sage so pointiert, liebe Geschwister, wir stehen, soweit ich es einschätzen kann, in der allerletzten Entscheidungsstunde. Stunde nicht wörtlich gemeint mit 60 Minuten, aber ihr wisst im weiteren Sinne. Die uns mit allen Konsequenzen alles abverlangen wird. Ich meine, ich habe es relativ ähnlich schon vor anderthalb Jahren gesagt. Es geht von nun an um alles oder nichts. Bis zu diesem Augenblick hat der Allmächtige vieles in großer Geduld geschehen lassen. Er hat auch noch so gottlosem und menschenverachtendem Tun oft nur zugeschaut. Jetzt ist die Zeit des Geschehenlassens vorbei. Offenbarung 8, Abvers 6. Greift Gott ein, brachial, gewalttätig, als der El Shaddai, als der Verheerer und der Verwüster und zeigt eine Seite, die wir als liebe, freundliche Christenmenschen mit dem Blick auf Jesus, das Lamm von Golgatha, praktisch völlig ausgeblendet haben, mit der sich fast alle sogenannten Christen unendlich schwer tun. Aber genau der tritt jetzt in Erscheinung. Brachial, gewalttätig, als Verheerer und Verwüster. Oft wird von Theologen behauptet, es gäbe bei Gott kein nur strafendes Gericht. Es gehe immer und ausnahmslos auch um Umkehr und Zurechtbringen. In der Zeit der Gnade bis dahin mag das überwiegend richtig sein. Nun aber ist diese Zeit vorbei. Ab Offenbarung 8, Vers 6 spätestens ist diese Zeit, soweit ich sehe, vorbei. Jetzt beginnt der Tag der Rache des Herrn. Umkehr ist nicht mehr im Blick. Und zurechtbringen nur in dem Sinn, dass nun jedes Unrecht erbarmungslos gestraft und gerichtet und auf diese Weise Recht und Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und daran, jetzt wird es ganz persönlich, wirken auch unsere Gebete mit. Daran wirken auch unsere Gebete mit. Wir haben die Gebete der Heiligen ja schon in Kapitel 5, Vers 8 am Räucheraltar gesehen. Und sie, nämlich die 24 Ältesten, hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und was mit diesen Schalen voll Räucherwerk, voll der Gebete der Heiligen geschieht, das sagt uns Johannes jetzt, drei Kapitel später. Und ein anderer Engel kam, der gehört offensichtlich nicht zu den vorgenannten Erzengeln, ein anderer, und stellte sich an den Altar, also vor den Räucheraltar am Thron Gottes. Stellt es euch ganz bildlich vor, unter dem die Seelen der Märtyrer Ruhe bewahren müssen, bis es endlich losgeht. Und er hatte ein goldenes Räucherfass, dieser Engel, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, Weihrauch etc., dass er es mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Rauchfass, füllte es von dem Feuer des Altars, da wo die Kohlen und das Räucherwerk und die Gebeten der Heiligen alle miteinander jetzt glühen, nimmt's, füllt dieses Rauchfass und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donnerstimmen, Blitze und Erdbeben. Wir können uns das Bild eigentlich ganz ähnlich vorstellen, wenn wir heute auf La Palma oder wie es heißt, oder Vulkan ausbricht. Ein ganz ähnliches Bild. Aber es sind die Gebete der Heiligen vom Räucheraltar Gottes, die mit dem Räucherwerk und der Kohle auf dem Altar dieses Feuerwerk auslösen. Wir sehen, wie die Gebete der Heiligen unmittelbar, direkt, kausal an diesem Gerichtsgeschehen mitwirken. Auch darin erfüllt sich, dass die Heiligen mit Christus die Welt richten werden. Die wirken auch hier voll mit. Wir denken zurück an die Seelen der Märtyrer unter diesem Altar. Sie haben gerufen, wie lange noch? Jetzt wird ihr Rufen erhört. Die Zeit ihres Wartens geht nun zu Ende. Der Herr schreitet zur Rache. Es sind die Gebete aller Heiligen. Steht auch ganz ausdrücklich da, aller Heiligen. Denn es ist die Sehnsucht und das Gebet eines jeden echten Heiligen, dass am Ende das Unrecht und das Böse nicht triumphieren darf. Wir beten, dass Menschen, die sich Satan als Werkzeug ergeben haben, umkehren von ihrem bösen Tun. Ich denke und hoffe, dass wir das selbstverständlich alle tun. Wir wollen, wie der lebendige Gott auch, nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Wo der Sünder aber auf dem Weg des Bösen bleibt, da muss das Gericht irgendwann unausweichlich folgen. Denn Gott geht nicht den Weg der Verharmlosung des Bösen. Der ist heute allgegenwärtig. Dieser Weg ist zutiefst satanisch und zutiefst antigöttlich und unchristlich. Gott geht nicht den Weg der Verharmlosung des Bösen. Wer Vergebung und Gnade als Verharmlosung versteht, hat gar nichts verstanden. Auch auf dem Weg der Gnade und der Vergebung und gerade auf diesem Weg bleibt das Böse, böse. Und Sünde bleibt Sünde, auch mit innerer Logik, mit zwingender innerer Logik. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen Gnade und Vergebung auf der einen und Verharmlosung der Sünde auf der anderen. Denn Verharmlosung der Sünde, das müssen die Leute, die das betreiben, sich in allem Ernst überlegen, entzieht der Botschaft von Gnade und Vergebung und damit dem gesamten Evangelium und dem, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, vollkommen den Boden und verdammt zur vollkommenen Bedeutungslosigkeit. Denn wenn das Böse nicht mehr böse ist und Sünde nicht mehr Sünde ist, brauche ich weder Gnade noch Vergebung. Für das, was nicht böse war, hätte Jesus am Kreuz nicht einen einzigen Tropfen Blut vergießen müssen. Die Botschaft der Gnade und Vergebung aber betont, dass das Böse wirklich böse ist, dass Sünde wirklich Sünde ist und Vergebung und Gnade braucht, wenn der am Leben bleiben soll, der Böses getan hat und gesündigt hat. Aber sie nagelt den Sünder nicht auf seinem Bösen fest, das ist der Punkt, sondern bietet den Weg der Vergebung an, reicht die liebende, erbarmende Hand des himmlischen Vaters. Wo aber der Mensch Gnade und Vergebung nicht will, sich dem Guten verwehrt, auf dem Weg des Bösen bleibt, da muss das Gericht folgen. Das ist ein Urbedürfnis des Menschen, ich sage es immer wieder, das Gott in uns um seiner Gerechtigkeit willen hineingelegt hat. Und ich dachte bei der Vorbereitung an meine Zeit als württembergischer Pfarrer zurück, in der ich auch regelmäßig Religionsunterricht erteilt habe, 6 bis 8 Wochenstunden oder mindestens 4. Meist waren es Klassen im Grundschulalter. Und da hat mich's immer wieder überrascht, wenn ich mal mit einem Störenfried etwas nachsichtig sein wollte. Ich bin gar nicht immer so ein garstiger, böser Mensch. Manchmal wollte ich auch nachsichtig sein, wie die Mitschüler auf Gerechtigkeit gepocht haben. Die Mitschüler waren viel unbarmherziger als ich als Lehrer. Die wollten Gerechtigkeit. Wenn ich gestraft werde, wenn ich geschwätzt habe, Strafarbeit krieg, ermahnt werde, muss der auch gestraft werden. Ja? Das ist in uns Menschen hineingelegt. Ein gesunder und wahrhaftiger Charakter leidet unter wenig mehr als unter Ungerechtigkeit. Nun sind also die Gebete der Heiligen um Gerechtigkeit nicht wirkungslos verpufft. Das Leid von mindestens 2 Jahrtausenden der Verfolgung der Gemeinde und eine noch längere Zeit der Knechtung der Menschheit und der satanische Bosheit sind vor Gott nicht vergessen, auch wenn es lange, lange, lange gedauert hat. Denn Gott ist langsam zum Zorn. Wir denken wieder an den Sicko. Auf der Herdplatte, wenn meine Frau die üblicherweise auf 9 oder 12 Maximum hochschaltet, da geht das relativ schnell, bis der 3. Strich erschienen ist. Bei Gott dauert es Jahrhunderte, Jahrtausende, bis der Sicko anfängt zu pfeifen und sagt, Alarmstufe rot, gleich fliegt der Deckel in die Luft. Er ist langsam zum Zorn, aber jetzt ist es soweit. Deshalb diese Stille vor dem Sturm. Im Blick auf den Zeitpunkt der Entrückung stellt sich da natürlich die Frage, die schneide ich nur kurz an, kann dann noch Gemeinde Jesu da sein, die von diesen Gerichten, die ja durch die Gebete der Heiligen mit ausgelöst werden, mit betroffen sein könnten im negativen Sinne? Wobei sich natürlich schon immer wieder die Frage stellt, was ist negativ? Was wir negativ wahrnehmen, muss von Gott noch lange nicht negativ wahrgenommen sein. Trotzdem hat diese Frage was für sich, wir werden es weiter im Auge behalten. Adolf Pohl sieht hier die Nacht gekommen, da niemand wirken kann und sagt dazu, Gott entzieht der Welt die rettende Christusbotschaft als Antwort auf das Nein des Menschen. Ja, das sagt ja Jesus und das sagt die Bibel auch. Gott bietet uns seine Gnade an. Manchmal fast schon wie saures Bier oder wie in diesen Tagen die Spritze, fast jedem hinterhergetragen wird. Gott bietet uns seine Gnade an. Er geht den Menschen in manchmal unvorstellbarer Eselsgeduld hinterher. Viele Jahre und Jahrzehnte eines wirren und verdorbenen Lebens. und zieht sie am Ende irgendwo noch aus dem Schlamm und rettet sie. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der Herr sagt, und du hast nicht gewollt, jetzt ist es vorbei. Auch das werden wir aufmerksam beobachten, ob das sich so ab hier für die weiteren Kapitel bestätigt, dieses jetzt ist vorbei. So bleibt aber für uns vor allem die herzliche Einladung und dringliche Mahnung, nehmt die rettende Christusbotschaft an, solange es noch geht. Ich hatte diese Woche ein Interview mit Martin von Wake News, da hat es mittlerweile auch auf BitChute eingestellt, deshalb ist ganz offiziell im Internet, kann ich auch offen darüber reden, ist nichts Geheimes, auch wenn es ein persönliches Gespräch war. Da ging es um die Frage, ob Himmel und Hölle ewig sind. Das bewegt ja viele. Ich musste ihm leider auch im Blick auf die Hölle bestätigen, dass das die Bibel so sagt. Worauf er meinte, das sei aber sehr bescheiden für die, die dann drin sind. Er hat es, wenn ich mich recht erinnere, etwas drastischer formuliert. Aber diese Formulierung vergleiche ich mir jetzt auf der Kanzel. Und ich konnte dem nur zustimmen. Das ist in der Tat, diese Vorstellung, extrem bescheiden für die, die dann drin sind. Ich habe ihm dann gesagt, deshalb geht ja auch mein ganzes Bemühen darum, dass möglichst wenige da drin sind in der Hölle. Und deshalb auch heute die herzliche Einladung, Leute, der Himmel steht offen. Sperrangelweit. Warum auf dem Weg in die Hölle? Warum auf dem Weg ins ewige Verderben bleiben? Ja, es ist ein Weg der Demut. Denke, daran scheitern die meisten. Es ist ein Weg der Demut. Genauso sagt es Gott ja auch in Micha 6. Und demütig wandeln mit deinem Gott. Es ist ein Weg, der mein Versagen und meine Sünde eben nicht verharmlost. Ich muss mich dazu stellen, ich muss mich darunter beugen, ich muss bekennen, so wie ich bin, habe ich den Himmel nicht verdient. Nicht mal meine Superfrau schafft es ganz ohne Gnade. Ich muss mich unter meine Sünde und Schuld beugen. Und wer dazu zu stolz ist, wird durch die schmale Tür, die zum Himmel führt, nicht passen, sondern auf dem breiten Weg ins Verderben bleiben. Ich denke, genau dieser Stolz ist's, an dem der Mensch letztlich ewig zugrunde geht. Und genau dieser Stolz ist ja auch Kennzeichen für die endzeitliche Menschheit. Sie beugen sich nicht, auch als sie längst erkennen, dass sie es mit dem allmächtigen Gott zu tun haben, dass sie keine Chance mehr haben. Wir haben es an einem der letzten Sonntage gehört. Sie sagen, ihr Berge fallt über uns, ihr Hügel deckt uns, der Stolz lässt es nicht zu. Zähneknirschend wünschen sie sich, dass sie erschlagen werden von den Hügeln, aber sie beugen sich nicht vor dem Allmächtigen. Noch, ihr Lieben, ist Zeit zum Umkehr. Lasst sie nicht in falschem Stolz ungenutzt verstreichen. Der hat ja gesagt, sag auch ja zu ihm. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, es ist wichtig, dass du uns gerade auch in diesen Tagen immer wieder den Ernst der Sünde und des Bösen und auch das furchtbare Gericht, das über alle Sünde und alles Böse kommen wird und schon kommt, vor Augen stellst, dass wir es auch selber ernst nehmen, jeder von uns, nichts dran beschönigen, nichts dran verharmlosen, keine windigen Ausreden suchen, sondern uns wirklich stellen und jeder von uns, wenn er in sein Herz hineinzieht, der weiß, dass er vor dir, dem heiligen, lebendigen, gerechten Gott, der die Wahrhaftigkeit in Person ist, die Reinheit, die Heiligkeit, nicht dazu passen. Wir brauchen deine Gnade und deine Vergebung. Und noch ist Zeit der Gnade, noch ist die Nacht, da niemand wirken kann, nicht hereingebrochen, aber es kann schon vielleicht bald soweit sein. Und deshalb bitten wir von ganzem Herzen, dass du doch noch viele Menschen in dieser letzten Zeit zur Umkehr rufst und sich viele auch rufen lassen, damit die Hölle, wenn es dann soweit ist, möglichst leer ist und der Himmel möglichst voll. Es ist ja um jeden Jammer schade, der dann in Ewigkeit am falschen Ort ist, unumkehrbar, unabwendbar, ein für alle Mal. Noch streckst du deine Hand aus, noch lädst du ein. Schenk, dass viele deinem Ruf der Liebe folgen. Und wir bitten dich auch wieder an diesem Sonntag für unser ganzes Volk und Vaterland, auch für die neue Regierungsbildung, was das alles über unser Volk, Europa und die Welt bringen mag, dass doch noch viele Menschen Lüge und Täuschung durchschauen, die Wahrheit erkennen, sich weigern, am Bösen mitzumachen, sich korrumpieren zu lassen, geistlich und moralisch. Es braucht ja gar keinen großen Aktionismus. Es braucht nur das schlichte Nein zum Bösen, das Nicht-Mitmachen am Bösen. Und da bitten wir dich vor allem für diejenigen, die ganz persönlich und ganz existenziell in diesen Nöten und Herausforderungen stehen, mit ihren Kindern im Blick auf die Schule, mit dem Arbeitsplatz, mit der Ausbildungsstelle vielleicht und vielem, vielem anderen mehr. Und die vordergründig zumindest genötigt und gedrängt sind, daran mitzuwirken, dass sie der Stimme ihres Gewissens folgen. Und so können wir dich nur bitten, Herr, durchkreuze du die Pläne der Finsternis, soweit das nach deinem heiligen Willen irgendwo geht. Beschleunige du dein Kommen, mach dem Bösen bald ein Ende und nimm uns zu dir. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.